Anfang Mai 1964. Stuttgarts Oberbürgermeister Klett tritt in der Liederhalle der Stadt an das Rednerpult. Der Oberbürgermeister will gerade mit ein paar belanglosen Worten eine Grußadresse an die im Parkett versammelten deutschen Werbeleiter und Werbeberater loswerden und ihrer Tagung einen guten Verlauf wünschen. Aber er kommt nicht über die Anrede der sehr verehrten Damen und Herren hinaus. Von der Empore der Halle ist plötzlich Musik zu hören. Verschiedene Musik aus verschiedenen Richtungen. Dann werfen ein paar junge Leute Flugblätter von der Empore herab. Andere gehen durch die Reihen der verdutzten Gäste und drücken denen Flugblätter in die Hand, in denen die Werbetreibenden rüde verunglimpft werden. Nach einem kurzen Moment allgemeiner Erstarrung bricht ein Tumult unter den aufgebrachten Werbeleitern aus. Sie stürzen sich auf die Flugblattverteiler und übergeben sie der Polizei. Unter den Verhafteten sind Dieter Kunzelmann, Schriftsteller aus München, und der Student Frank Böckelmann. Nach intensiven Verhören bei der politischen Polizei kommen sie frei. Die wenig später verhängte Geldstrafe von 80 Mark pro Person weisen die beiden wegen groben Unfugs zurück. Das Gericht spricht sie damals noch frei. Happenings wie das in Stuttgart waren typisch für die subversive Aktion und sie waren ein Vorzeichen für das, was folgen sollte. Die APO, die außerparlamentarische Opposition, wie alle Gruppen genannt wurden, die sich mit verkrusteten gesellschaftlichen Formen und verstaubten Regeln nicht mehr abfinden wollten. Aus friedlichen Demonstranten wurden Terroristen. Die Bader-Meinhof-Bande und ihre Rote Armee-Fraktion entwickelten sich später zum Staatsfeind Nummer 1. Doch zurück zu den Subversiven, deren Kernthese, geistig untermauert von Theodor Wiesengrund Adorno und Herbert Marcuse, so lautete: Die Menschen, die früher durch Gewalt und Unterdrückung bei der Stange gehalten werden mussten, ließen sich jetzt mit Konsum und Illusionen abspeisen. Die Rolle von Polizei und Gefängnis haben Kino, Fernsehen, Konsum und gesteuerte Freizeit übernommen. Das alles fasste die subversive Aktion in den Begriff repressive Gesellschaft zusammen. Als Angelpunkt der Repression entdeckten sie die Unterdrückung der Sexualität. Nur wer seine innersten Triebe freisetzen könne, der könne sich letztlich auch freimachen aus allen anderen gesellschaftlichen Formen von Unterdrückung. Das Ausleben des totalen Lustprinzips, ein von Herbert Marcuse entlehnter Begriff, werde die Menschen auch fähig machen zu revolutionärer politischer Veränderung. In diesen Jahren war es nahezu greifbar und überall spürbar. Die Nachkriegsgeneration hatte eine permanente Unruhe ergriffen. Sie wollte nicht den gleichen Wohlstandsspeck wie ihre Eltern ansetzen. Sie wollte nicht die spießigen Abnicker sein, die alles kritiklos hinnahmen, was ihnen auf dem Teller der Wir-sind-wieder-wer-Ideologie serviert wurde. Die politisch organisierten Studenten, meist links stehend, oft im Krieg oder kurz danach geboren, demonstrierten energisch gegen den Vietnam-Einsatz der Amerikaner und für die Ideen der Berufsrevolutionäre Fidel Castro und Che Guevara. Am Abend des 1. Juni 1967 tauchte im Berliner Jugendclub Saira in der Münsterschen Straße ein Besucher auf, den niemand der Anwesenden dort kannte. Der Besucher war ein Student, der erst vor kurzem von Westdeutschland nach West-Berlin umgesiedelt war. Die Studenten, die mit ihm an der Theke Bier tranken, spürten seine Unerfahrenheit an den Berliner Verhältnissen. Sie lachten höhnisch, als der Neue die Erzählungen der anderen über das brutale Verhalten der Polizei bei Studentendemonstrationen als übertrieben, ja hysterisch abtat. Wenn er ihnen nicht glaube, so sagten die Gäste, könne er sich ja am nächsten Tag selber davon überzeugen, denn morgen würde der Folterkaiser Schah Reza Pahlavi mit seiner illustrierten Puppe und Ersatz Soraya Faradiba persönlich nach Berlin kommen. 5000 Polizisten stünden zu seinem Schutz bereit. Der Neue, er hieß Benno Ohnesorg, stimmte zu. Eine rechtmäßig angemeldete Demonstration, was solle da schon passieren? Am Tag darauf, es war der 2. Juni, geschah im Berliner Hinterhof des Hauses Krumme Straße 66-67 mehr, als sich alle Beteiligten vorstellen konnten. Der ungläubige Neuling Benno Ohnesorg geriet auf der Flucht vor den wild knüppelnden Polizisten in jenen Hinterhof, wo er und einige andere Demonstranten gestellt wurden. Dort wurde er, während drei Beamte mit ihren Schlagstöcken auf ihn eindroschen, durch einen Schuss von hinten aus der Dienstpistole des Polizeiobermeisters Karl-Heinz Kurras getötet. Wenn in der Bundesrepublik der Revolte der Studenten historische Bedeutung zuerkannt wird, so gilt dieses Datum des Todes von Benno Ohnesorg als ihr eigentlicher Beginn. Es musste so kommen. Die Brutalität der Polizeieinsätze und das Ausmaß der öffentlichen Hetze gegen die kritische Minderheit der Studenten konnten schon seit Ende 66 tödlich sein. Diese Gefahr war langsam gereift, unbemerkt auch von vielen, die dafür Verantwortung trugen. Ganz an der Spitze der Stadt stand der regierende Bürgermeister Heinrich Alberts. Der Schock über den Tod Benno Ohnesorgs lehrte ihn, das zu bezweifeln, woran er lange Jahre geglaubt und gehandelt hatte.
Wir kamen aus den Jahren nach dem Bau der Mauer mit einer ans Äußerste grenzenden Empfindlichkeit, schrieb er später. Sie richtete sich gegen alle und alles, was in irgendeiner Weise mit denen zu tun haben könnte, die diese Stadt West-Berlin eingemauert hatten. Wir waren völlig fixiert auf den einen Tatbestand, dass diese Stadt, wie sie nun einmal war, nur überlebt bei einer nahtlosen Übereinstimmung mit den Vereinigten Staaten. Das bringt Einäugigkeit mit sich. In diese Situation kamen nun plötzlich Studenten mit roten Fahnen und Ho Chi Minh-Rufen und klagten die Macht, die hier die sogenannte oder tatsächliche Freiheit garantierte, als die Zerstörer von Menschlichkeit und Freiheit an. Das war psychologisch sehr schwer durchzuhalten. Auch die Polizei war ja völlig getrimmt, eingestellt auf die Auseinandersetzung mit stadtweiten kommunistischen Unruhen, wie das damals so schön hieß. Die ganze Bewegung wurde unter diesem Gesichtspunkt bei der Polizei und leider auch bei den politisch Verantwortlichen eingeordnet. In falscher Einschätzung habe ich mit anderen geglaubt, das wäre mit ein paar ziemlich deutlichen und drastischen polizeilichen Gegenmaßnahmen auf der Straße zumindest einzudämmen oder zu beenden.
Am 26. September 1967 trat Alberts nach nur 287 Tagen Amtszeit zurück. Zum ersten Mal in der Geschichte West-Berlins stürzte ein regierender Bürgermeister.